Es ist wieder soweit. Wir sind wieder da, Pro und Konter. Irgendwann tief im November, es ist grau, wenn wir zum Fenster raus schauen. Das heisst, es ist offensichtlich ein Nazi-Zusammenzug-Wetter. Die Schweizer Fußball-Nazi kämpft um einen Klassenerhalt in der Nations League. Über das schwätzen wir, wenn wir reden über Eishockey, wenn wir schon beim grauen Wetter sind, über HC Lausanne, wo uns ziemlich nervt. Oder auch nicht, der eine oder andere. Im Turnverband wird aufgeräumt und der Glücksbettim ist der einzige aus dem Podcast, was zu etwas bringt. Über das müssen wir schwätzen und über ein paar andere Themen auch noch. Jetzt dann gleich.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
So, da sind wir. Endlich, nach einer
Fußball-Nazi.
Nach einer Pause von einer Woche. Wir haben letzte Woche frei genommen, einfach so. Ohne, dass wir uns abgemeldet haben. Das tut uns aufrichtig leid. Was haben wir für eine Ausrede?
Keine, wir haben keine Lust gehabt.
Okay, das finde ich gut. Dann schließe ich mit dem an. Wobei, eigentlich müsste ich jetzt irgendwie widersprechen und dann für endgültige Verwirrung sorgen. Aber das machen wir nicht, um die ganze Geschichte jetzt nicht noch weiter zu verlangsamen und von den Gleisen wegzubringen. Gehen wir zu dem ersten Thema. Du hast es vorhin schon ganz leislich angetönt, Dino. Nazi.
Fußball-Nazi. Herrlich. Jetzt, sie versucht sich in der Nations League zu behaupten und für das muss sie Punkte holen. Das erste Spiel ist dann gegen Spanien. Es gibt noch einen Test in Belgien, nachher Heimspiel gegen die Spanier. Da muss man einen Punkt mehr holen als die Ukrainer, gleichzeitig gegen die Deutschen. Sonst geht es dann im letzte Heimspiel gegen die Ukraine dann nicht mehr. Das ist am nächsten Dienstag.
Ja.
Und die Frage ist jetzt, schafft man das? Wird das noch etwas? Schafft man den Ligaerhalt? Oder verlässt man sich darauf, dass die gleichen Mechanismen greifen? Wie bei den Deutschen, dass man nämlich bei einem Abstieg durch eine Modusänderung in der letzten Sekunde oder nach der letzten Sekunde auch dann plötzlich noch gerettet wird. Wobei man sagen muss, die Schweiz ist nicht Deutschland und hat nicht die gleiche Bedeutung noch. Obwohl der Petkovic sagt, man ist näher an die Spitze gekommen. Dann müsste man ja eigentlich jetzt den Ligaerhalt
genau schaffen. Nein, also das ist die grosse Frage. Oder? Also da habe ich noch einmal gelesen, Wladimir Petkovic, der sagt, die Schweiz ist heute näher an der Weltklasse als vor 2 Jahren. Und ich frage mich, ob das stimmt. Das ist wahrscheinlich das, was wir diskutieren. Wenn wir, ich weiss nicht, über was wir zuerst reden. Über die Ausgangslage kann man sagen, also unrealistisch ist das nicht. Man muss jetzt einfach 2-mal punkten. Gegen Spanien, ja, weiss nicht, ob man dort gerade gönnt. Ist wahrscheinlich ein relativ dickes Brett. Sicher nachher gegen die Ukraine. Es sind 2 Heimspiele. Also müssen 4 Punkte annehmen. Man muss davon ausgehen, dass die Deutschen die Ukraine schlagen. Oder die Ukrainer die Deutschen. Würde beides nützen. Die Deutschen dürfen einfach nicht parallel zu unserem Spiel gegen Spanien, gegen Ukraine unentschieden spielen. Dann haben wir wirklich ein Problem. Dann sind wir nämlich nicht mehr in der Lage, außer wir gewinnen 2-mal die ganze Geschichte irgendwie noch zu unseren Gunsten zu kippen. Ja. Also es ist eine Freude für alle Zahlen- und Rechnungsfetischisten eigentlich, was jetzt da auf uns zukommt.
Das kann ich gerade sagen, wenn die nicht ausgestiegen sind bis jetzt, weil ich schon lange nicht mehr rausgekommen bin, dann gratuliere ich all denen, die es begriffen haben, was es geht und was es
auch braucht. Kannst du es zusammenfassen?
Ich kann es zusammenfassen. Also, wenn man 2-mal gewinnt, dann ist man dabei. Und wenn man nicht 2-mal gewinnt, dann muss man dir zuhören, was genau passieren muss, damit man gleich weiterkommt. Eigentlich mindestens 1-mal muss man gewinnen, oder? Ein Punkt, also verlieren
darf man nicht. Also mindestens 1-mal muss man gewinnen. Wir sind 4 Punkte hinter sowohl Deutschland als auch der Ukraine. Also von dem her ist der Fall klar. Also meine Modellrechnung wäre gegen Spanien ein Unentschieden am Samstag zu Basel. Schauen, dass die Deutschen Ukraine schlagen und nachher nächste Woche, am Dienstag ist der Match, die Ukraine schlagen. Das Gute ist dort, durch das, dass man 1-2 verloren hat auswärts gegen die Ukraine, reicht eigentlich jeder Sieg, wo die Ukrainer nicht allzu viel Goal schiessen. Ich glaube, das ist der Trick. Also die Auswärtsgoal kommen da zur Anwendung. Das habe ich vorhin extra nachgeschaut. Also das 1-0 daheim gegen die Ukraine, das würde dann länger, wenn man punktgleich ist am Schluss mit den Ukrainern. Das so viel zu der Ausgabe.
Was würde denn das bedeuten? Das ist
genau, jetzt der Herr Petkovic.
Was bedeutet es denn genau? Meine, da hört man immer verschiedene Stimmen. Das heisst, einerseits wird gesagt, die Nations League ist eigentlich noch lustig, weil man nicht mehr die Freundschaftsspiele hat, die nichts bedeutet. Andererseits heisst es, Die Nations League ist auch nur ein Klamauk, weil es tatsächlich auch um nichts geht. Stimmt ja nicht, es gibt ja gewisse Mechanismen, die noch eine Qualifikation für gewisse Wettbewerber erleichtern, wenn man das ernst nimmt. Aber wenn man jetzt gesehen hat, bei den Deutschen zum Beispiel abgestiegen und dann ist man gleich nicht abgestiegen, also das zeugt so einen Wettbewerb natürlich schon ein Licht, wo man sich dann fragt, wo ist Licht und wo ist Schatten. Nach dem Wettbewerb den Modus verändern, das geht eigentlich nicht. Gut, das ist mal die eine Seite. Die andere Seite, an dem Wettbewerb, wo du dich qualifizieren durch die Nations League, kannst du ja auch sonst noch kommen. Das heisst nicht, dass du völlig weg bist vom Fenster. Was mich am meisten stört, ist, dass es ein zusätzlicher Wettbewerb ist, weil die Spieler schon genug Wettbewerb haben eigentlich. Und der Fußball insgesamt dadurch auffällt, dass es immer noch mehr strebt. Immer mehr Geld, immer mehr Wettbewerb und spielen da irgendwo am Rand draussen einfach das machen müssen.
Was ja gut, also das finde ich, ist mir jetzt ein bisschen eine plakative Kritik am Schluss. Also wir haben, die Nations League hat in dem Sinne ja nicht neue Länderspiele geschaffen, sondern man hat einfach die Länderspiele genommen, die es gegeben hat. Es hat vorher Testspiele gegeben, die wirklich dann ja, sehr, sehr begrenzte sportliche Relevanz gehabt haben und hat die zu einer Art Wettbewerb nachher erklärt. Also nicht zu einer Art Wettbewerb, zu einem Wettbewerb. Die Nations League schaffen, wo das auffällt, oder? Dass es einfach möglichst wenig unbedeutende Freundschaftsspiele gibt. Man hat jetzt, wir nehmen am Mittwochmittag auf, heute Abend spielt die Schweiz gegen Belgien das Testspiel. Das ist ja wirklich das Freundschaftsspiel, was um nichts geht. Da habe ich jetzt lesen, dass eben, womöglich der Yvonne Vogo im Goal steht, zum Beispiel bei der Schweizer Nazi. Nichts gegen Herrn Vogo, aber ist sicher nicht unsere Nummer 1 im Moment. Also dort lässt man ja nachher den zweiten, dritten Garde dann den Auslauf. Und von diesen Matchen haben wir natürlich viel mehr gehabt. Zu der Zeit, wo's die WM und die EM-Quali gab und der Rest sind Freundschaftsspiele gewesen. Und die hast du wirklich zum Teil nicht können schauen, weil entweder die eigene Mannschaft, die du selber unterstützt ist, oder der Gegner mit der Experimentiertruppe aufgelaufen ist. Klar.
Das heisst, nicht können schauen. Aus technischen Gründen, weil es mit dem Fernseher ist, oder weil es nicht.
Scherz,
der Blick nicht wert
war.
Weil
es furchtbarste Kicken war, zum Teil. Weil es Spieler waren, die vorher und nachher so nie mehr zusammengespielt haben. Je nachdem, wie ernst ein Nationaltrainer den Match genommen hat, je nachdem, wenn man eine Pause geben wollte. Also durch die Nations League, so ein bisschen Ambition gibt es jetzt schon, dass man versucht, tatsächlich in dieser Tabelle mindestens nicht letzt zu sein, auch wenn die Schweizer Nazi das im Moment ist. Aber man versucht
gut, tatsächlich dem Gedanken widerspricht die Aufstellung jeweils von den Deutschen, wenn man das anschaut, in den letzten Spielen. Am Anfang sind ein Haufen Leute geschont worden. Der Jogi Löw ist immer noch am Experimentieren. Seine eigentliche Aufstellung hat er schon lange nicht mehr. Die gibt es scheinbar gar nicht mehr. Und wenn man sieht, dass den Deutschen eben die Nationalmannschaft eigentlich unglaublich wichtig ist. In Deutschland gibt es ja, wenn es um den Sport geht, eigentlich nichts anderes als Fußball. Dann fragt man sich schon, wie wichtig nehmen die Leute denn die Nations League dort tatsächlich? Also das widerspricht jetzt dem ein bisschen. Natürlich, die Freundschaftsspiele, ja. Also die Deutschen haben die schon noch veranstaltet. Das sind ein anderes Ereignis gewesen.
Das stimmt.
Muss ich sagen.
Das stimmt.
Tatsächlich. Aber jetzt, doch dass es eine Nations League ist, also viel ernster nehmen sie das jetzt auch nicht wirklich. Und sie haben sich auch nie richtig darum geschert, ob sie jetzt da absteigen oder nicht. Und auch, dass man dann nicht abgestiegen ist, das haben sie mehr oder weniger mit einem süffisanten Lächeln aufgenommen, quittiert. Also richtig grosse Diskussionen sind dort nicht entstanden. Die einzigen, die ich mitgekriegt habe in Deutschland, sind eben wieder nochmal ein Wettbewerb, was halt dann gleich eine andere Bedeutung hat als nur Freundschaftsspiel, wo man dann im Notfall auch absägen kann. Die Liga da bist du verpflichtet zum Mitmachen. Und da kannst du nicht sagen, wir würden jetzt gescheiter mal eine Pause machen. Das ist dann halt nicht mehr möglich. Das ist durchaus eine plakative Argumentation, aber sie hat eben auch ein gewisses Kernchen Wahrheit in sich. Das nehmen wir den Wettbewerb verpflichtet und dass noch mehr Spiele auf die Spieler zukommen, wo ja sonst auch alles ausdehnt und ausgewalzt wird. Also Champions League, viel mehr mit Qualifikationen und so weiter. Dann gibt es Europa League, nochmal eine Europa League. Im Prinzip ist alles, jede Mannschaft, die heutzutage in einer Liga mitspielt, ist europäisch. Oder fast. Also du musst fast absteigen. Auch dann wirst du Cup-Sieger, bist du gleich noch europäisch.
Es ist also,
das ist mir alles ein bisschen zu viel. Es ist einfach kein exklusiver Zirkel mehr. Oder? Sondern die eine Mannschaft geht in die Champions League, eine wird Cup-Sieger und damit hat es sich. Und das würde eigentlich auch lange. dann sind die Spiele dort, wo man sieht, wirklich auch noch Ereignis. Und gleich geht es mir mit der Nations League. Das Spiel von der Schweiz gegen Deutschland sind immer etwas Besonderes. Jetzt hat man zwei hintereinander, wo man das Gefühl hat, die Deutschen sind irgendwie ja, mehr oder weniger lustlos mit einer Experimentaltruppe auftaucht. Und wenn es dann da in diesem Match gegen die Schweiz zweimal unentschieden spielen und einmal noch eigentlich Glück hatten, daheim, dass sie nicht verloren haben, es ist ihnen einfach egal. Es rauscht ein bisschen im Blätterwald für einen Tag und nachher geht man zur Tagesordnung über, weil man auch den Jogi Löw, glaube ich, nicht mehr ganz ernst nimmt, als Nazi-Trainer. So, jetzt habe ich einen Sermon abgeliefert.
Muss man sagen. Jetzt bist du ja, da. Genau. Nein, also der Jogi Löw, du hast es jetzt gerade gesagt, der hat ein deutlich einfacheres Leben, wenn er in dieser Nations League erfolgreich wäre, oder? Also ich glaube, dass ich würde jetzt schon sagen, dass es durchaus relevant ist, was man da macht. Und wenn man eben gegen die Schweiz aus deutscher Perspektive, gegen die kleine Schweiz zweimal nur unentschieden spielt, ja, dann werden schon Fragen gestellt. Und dann war es eben nicht nur ein Test gewesen, wo man sagt, ja gut, der Jogi hat wieder irgendetwas ausprobiert, sondern der Jogi probiert zwar etwas aus, aber er macht das in einem Wettbewerbsspiel. Ich glaube, er würde sich das Leben deutlich einfacher machen, wenn er den einen oder anderen Match gewonnen hat in der Vergangenheit, in der letzten Woche. Aber jetzt reden wir über die Deutschen dabei, wenn wir eigentlich über uns selber schwätzen, über die Schweizer Nazi.
Wenn wir, ja. Aber die Deutschen spielen eine gleiche Rolle.
Das ist ja so.
Wenn der Petkovic sagt, wir sind näher an der Spitze, dann müssen wir eigentlich so die deutsche Mannschaft auch mal schlagen. Und nicht nur in der letzten Minute, oder gefühlt in der letzten Minute, oder ist die letzte Minute gewesen. Es war ziemlich am Schluss gewesen, noch der Ausgleich hinnehmen. Oder auch wenn man sie dominiert daheim, müssen wir den Ausgleich hernehmen, wenn man führt gegen so eine Mannschaft. Das ist für mich näher an der Spitze. Näher an der Spitze zu sein, heisst für mich auch, Mannschaft wie die Ukraine mal schlagen. Und Mannschaften, die auf Augenhöhe sind oder vielleicht ein bisschen drunter sogar, einmal dominieren und klar schlagen und nicht nur dann gut spielen, wenn man gegen die Grossen keinen Druck auf sich hat, sondern auch dann, wenn man den Druck hat, um den Kleinen zu bezwingen.
Gut, jetzt hat man natürlich nie jemanden geschlagen bis jetzt in der Nations League, weder der Kleine, also die Ukrainer, noch die zwei Grossen. Ich würde schon sagen, dass man näher gekommen ist. Also man hat, man ist jedes Mal in diesen Match drin gewesen. Das ist augenscheinlich. Also es gibt kein Spiel, wo sich die Schweiz hat müssen. Also ich erinnere mich irgendwie, was ist so der Klassiker vom glücklichen Sieg, WM 2010, Spanien, Gelson Fernandes macht sich unsterblich mit dem 1-0, wo er aber auch irgendwie über die Linie wirkt, bei dem Konter, wo gefühlt irgendwie das einzige Mal ist, wo die Schweizer Nazi die eigene Platzhälfte verloren hat. Also so,
ja, nicht gefühlt.
So hat sich das etwa festgefressen in meiner Erinnerung. Es ist also einer von diesen Matchen, wo ich noch genau weiss, wo ich war oder was ich gemacht habe, wo der gelaufen ist. Und also die Zeiten sind natürlich schon lange vorbei. Jetzt auch nicht nur gegen eine deutsche Nationalmannschaft, wo irgendwie auf dem Selbstfindungstrip ist und wo man irgendwie sich nicht sicher ist, ob die überhaupt wissen, was der Jogi da will und warum er jetzt die Leute aufgestellt hat, wo er sie eben aufgestellt hat, sondern auch gegen eine spanische Mannschaft hat man nicht miserabel ausgesehen, überhaupt nicht. Es ist jetzt nicht so, dass man sich einfach wegdrücken lässt. Und ich denke, das dürfen wir schon sagen, dass man diesbezüglich mehr als einen Schritt nach vorne gemacht hat. Der nächste Schritt, und der Petkovic hat ja nicht gesagt, man ist auf Augenhöhe mit der Weltklasse, sondern er hat gesagt, man ist näher an der Weltklasse als auch schon. Und klar,
gut, da bin ich nicht ganz sicher, jetzt versuchst du da irgendwo noch aus dem Ganzen rauszuziehen. Ich habe einfach das Gefühl, du bist ein fertiger Petkovicianer. Du bist dem Erlegen, dem Charme, den er hat. Weiss man nicht, wo der gesehen ist, aber du bist dem Erlegen. Weil Petkovic hat gesagt, seit 2018, glaube ich, ist man näher gerückt. Was du jetzt zitierst, das Spiel gegen Spanien, das ist, wann war das?
2010.
2010, ja. Eben, also verwünscht, ertappt. Und ja, natürlich, aber dort sind die Verhältnisse noch anders gewesen. Dort ist die Schweiz weiter weg, sind andere Mannschaften sind noch viel weiter weg gewesen. Jetzt ist alles näher zusammengerückt, auch durch die vielen Spiele und die ganzen Durchmischungen. Alles ist internationaler geworden. Wir haben viel mehr Leute, die im Ausland spielen. Eigentlich die ganze Nazi spielt eigentlich im Ausland mittlerweile. Natürlich ist man näher dran, aber er meint, seit 2018 ist man näher an der Spitze dran.
Ja.
Und das finde ich ein bisschen gewagt. Gleichzeitig hast du dann gesagt, man hat noch kein Spiel gewonnen in der Nations League. Dann muss ich schon sagen, ja, wo sind wir jetzt näher? näher dran, dann müsste man doch einmal mindestens gut, ich gebe dir noch eine Chance. Wenn es Spanien schlägt daheim, dann ist man tatsächlich näher an der Spitze im Vergleich zu 2018.
Ja gut, du kannst, also das ist mir einfach das Einfache. Ich denke, du kannst nicht alles nur an den Resultat festmachen. Für das ist die Stichprobengröße am Schluss dann eben doch zu klein. Aber wenn du die Match anschaust, und dann kann man, und ich bin da sofort dabei, sagen, es ist nicht die beste deutsche Mannschaft in der Geschichte. Also müssen wir keine Sekunde diskutieren, aber das sind Matches, wo man absolut auf Augenhöhe ist. Und ich würde auch sagen, dass man noch in dem Final Four Turnier, wo man sich ja resultatmäßig sehr gut geschlagen hat in der Nations League, in der letzten Ausgabe, wo man gegen Portugal daheim gewonnen hat, gegen Basel zum Beispiel, wo aber zum Beispiel Cristiano Ronaldo nicht dabei war, was mittlerweile irgendwie dann einfach ja, so ein bisschen untergeht. Ja, ist ja schon noch ein Unterschied, ob Portugal einen Ronaldo dabei hat oder nicht. Ich glaube, das darf man schon vermerken. Dort hat man am Schluss in diesem Final Four Turnier ist man nicht in Gefahr geraten, das auch noch zu gewinnen und am Schluss die Nations League als Sieger zu beenden. Also das
aber immerhin ist man nicht in Gefahr geraten, um abzusteigen, weil man schon im Final Four dabei war. Jetzt wiederum sind wir in Abstiegsgefahr, in akuter Abstiegsgefahr, muss ich sagen, weil wir nicht wissen, ob wir gerettet werden durch die UEFA. Also ist das Zitat, wir sind näher an der Spitze, du zitierst den Herrn Petkovic als Petkovicianer und gibst mir dazu den Anlass mit, zu sagen, das stimmt nicht, weil wenn wir in Abstiegsgefahr sind, dann geht das, man kann nicht gleichzeitig näher an die Spitze rücken und gleichzeitig plötzlich in Abstiegsgefahr geraten. Da geht irgendwo durch die Rechnung nicht auf, aufgrund von der Rangierung zuletzt und der Leistungen in den K.O.-Spielen zuletzt. In wichtigen Turnieren muss ich sagen, den Beweis müssen wir zuerst noch erbringen.
Doch, das geht eben schon. Es sind zu wenig Matches, um das abschliessend zu beurteilen. Aber jetzt müssen wir, und nachher müssen wir weitermachen, dann muss Schluss sein mit Nazi. Der Shaqiri ist zum zweiten Mal jetzt wieder dabei. Und ich würde mir aus dem Fenster lehnen und sagen, am Schluss rettet uns der tatsächlich vor dem Abstieg. Ich glaube, das ist der Spieler, der gerade nachher in so einem Match wie gegen die Ukraine, wo der Gegner wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt vor Kreativität, Euphorie und Spielfreude strotzt, so der Geniestreich eben vielleicht in petto hat jetzt auch zuletzt für Liverpool wieder dürfen spielen. Ist ja lange nicht der Fall gewesen, sogar in entscheidenden Moment und sogar entscheidend eingegriffen in den entscheidenden Moment. Also der Mann, der kommt langsam in Fahrt. Und ich glaube, nächste Woche, ich würde mich aus dem Fenster lehnen und sagen, nächste Woche reden wir anders über die Nazi. Vielleicht auch dank ein bisschen Glück und dank dem Glück, eben, dass der Shaqiri rechtzeitig wieder in dieser Form ist, wo er in einer Nationalmannschaft von der Kragenweite von der Schweiz eben tatsächlich weiterhilft.
Also da bin ich einverstanden. Shaqiri tut dieser Mannschaft gut, er ist auch ein belebendes Element. Wenn man dem zuschaut, dann läuft etwas ein Stück weit unberechenbar. Ob das lange um das Ding noch drehen, das werden wir dann sehen.
Tatsächlich. Jetzt müssen wir das Thema wechseln, schleunigst.
Ist aber einer, wo das könnte herbeugen. Wenn wir das Thema wechseln, ja, was auch nervt, also was nervt,
was heisst da
auch? Die Nations League ist der Hockey Club Lausanne, der früher mal sympathisch eigentlich rübergekommen ist, als kleiner, aufstrebender Verein mit einer grossen Geschichte, muss man sagen, im Schweizer Hockey. Ist aber schon weit zurück, die grosse Geschichte. Jetzt hat man sich aufgemacht, um die Geschichte neu zu schreiben. Nämlich, man will auch in der Neuzeit, so gesagt, Neuzeit klingt immer ein bisschen blöd, wieder zu den Besten gehören. Und wie man das macht, das stößt ein bisschen auf Empörung fast schon.
Also dir? Bei dir?
Okay. Ja, ja, nicht nur bei mir. Also im gegenwärtigen Klima mit der Covid-Pandemie, wo überall gespart wird, und hat der Lausanne Hockey Club ein paar seltsame Aussagen von sich gegeben und gleichzeitig noch wahnsinnig investiert in den Kader. Da bin ich eigentlich erstaunt, dass man sich ligaweit ein bisschen nicht nur die Stirn runzelt, sondern auch mit den Augen rollt.
Okay, also da geht es ja unter anderem darum, dass man immer noch mit relativ grossen Köln anrührt, oder? Wenn ich es richtig verstehe. Also sprich, jetzt auch Spielerangebot macht oder mindestens darüber redet, wo sich Dimensionen sich bewegen, wo sich andere im Moment nicht getrauen zu denken. Auf eine Art finde ich es noch lustig, weil das ist ein Spiel, wo mindestens die halbe Liga in den letzten Jahren immer mitgemacht hat. Jetzt steht einem plötzlich das Wasser bis zum Haus und jetzt ist das einfach grundsätzlich nicht mehr okay. weil es einem selber offenbar gerade schlecht geht und der Investor in Lausanne das Gefühl hat, oder der Mäzen in Lausanne, je nachdem, wie man das nennen will, da gehen die Definitionen auseinander. Aber der, der das Geld dort reinbuttert, offenbar auch zu Pandemiezeiten Lust hat, Geld reinzubuttern. Ja, also das finde ich, das sind dann zum Teil ein bisschen Krokodilstränen, wenn man sich darüber aufregt, gerade als grosser bis mittlerer Club, der selber kein Problem hatte, bis jetzt finanzschwächere Clubs Spieler abjagen, wenn sie jetzt jemanden macht, in einer Zeit, wo sonst halt praktisch niemand mehr kann. Naja, also da tut man, Moral entdeckt man dann sehr spät eigentlich, oder? Nämlich in dem Moment, wo man es am eigenen Leib spürt.
Ja, das stimmt grundsätzlich, ja. Also funktioniert die Liga eigentlich im Normalbetrieb permanent. Absolut richtig. Natürlich, man hat früher auch schon genervt nach Lausanne geschaut, weil plötzlich können Löhne gezahlt werden, wo man selber vielleicht nicht mehr bereit ist zu zahlen oder nicht mehr kann zahlen. Mittlerweile geht es aber um etwas anderes. Es hat sich eine zusätzliche Dimension eingeschlichen, nämlich die Pandemie. Und die Liga muss wirklich ein bisschen schauen, dass sie erstens mal den Spielbetrieb aufrechterhalten kann. Also zweitens bemühen sich gewisse Clubs um Darlehen, um Bundesgelder, und somit um Steuergelder, da geht es sogar noch um Affront-Perdue-Beiträge. Und da muss man schon sagen, da fehlt dann ein bisschen Sensibilität offenbar in Lausanne, wenn man dann gleichzeitig noch einen fünften Ausländer holt, den man jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt gebraucht hat mit dieser Spitzenmannschaft. Man verpflichtet noch Dennis Malgin zusätzlich. Und im gleichen Atemzug will man quasi nicht mehr spielen, weil einem die Felder vorschwimmen, weil halt das Geschäftsmodell nicht funktioniert jetzt ohne Zuschauer. Da muss ich sagen, ja gut, das geht aber die Rechnung für mich nicht auf. Also da fehlt mir auch die Solidarität mit den anderen Clubs, nicht mit den anderen Spitzenclubs unbedingt, wo vielleicht nicht gefördert sind, aber mit Clubs wie Ambri zum Beispiel, wie Langnau, wie Rappi, wo nicht Spitzenclubs sind, aber wo man in der Liga brauchen, dass sie konkurrenzfähig bleiben in dem Modell, wo wir jetzt gerade haben. Und da ist natürlich schon hanebüchen, wenn man denen zulässt, was die erzählen, auch die Auftritte von dem komischen Weibel mit dem Halstüchli und hat ausgesehen wie etwas, wo die Katze ins Haus geschleift hat und dann jammert er noch darüber, man könne ja so nicht weiterspielen, wieso kann man nicht weiterspielen? Also da frage ich mich dann schon, einfach den Battle herwerfen und sagen, so können wir nicht weitermachen. Es ist für alle eine furchtbar tragische, zum Teil auch, Situation. Für alle, die ein Geschäft haben, das betroffen ist, wie auch die Unternehmen, hat es mit schwerwiegenden Einbußen zu tun. Also, dass man da ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl hat und dann halt auf einen Ausländer verzichtet, auf einen zusätzlichen. Man hat ja schon vier. Es ist nicht so, dass die mit zwei gespielt haben und gemerkt haben, wir sind nicht konkurrenzfähig. Die stehen ja an der Spitze und sind dort auch schon mit an der Spitze gewesen. Also, da hat man das Gefühl, an denen geht die Realität spurlos vorbei. Vielleicht sind die schon in einer Blase drin und wir wissen es einfach nicht.
Die einzige Blase, die funktioniert offensichtlich. Das, also grundsätzlich, wenn solange Lausanne die Rechnungen zahlt, wo man da ausgestellt überkommt und solange man selber nicht irgendwie in Schieflage geraten, dann habe ich mit dem überhaupt kein Problem. Also logischerweise ist es eine nicht furchtbar schlaue Aussage. Oder es widerspricht auch in der Idee vom Wettbewerb, dass man jetzt einfach, weil es gerade irgendwie ein bisschen schlecht ist, die Saison unterbricht. Das ist Blödsinn, da sind wir uns, glaube ich, einig. Also irgendwie die einmonatige Pause, ja, es ist keine Lösung. Aber dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass ein Dennis Malgin auf Schweizer Eis zu sehen ist, dass man Charles Hudon, den man gehört hat, das ist der beseite fünfte Ausländer, wo ich glaube, irgendwie in vier Matches jetzt auch schon 7 Scorerpunkte gesammelt hat. Also das sind Attraktionen. Am Schluss kannst du auch sagen, wenn du schaust, an anderen Orten, eben, spielt man trostlos mit irgendwie zwei Ausländern oder einem, kämpft sich irgendwie durch in dieser Situation. Lausanne versucht man wenigstens ein Produkt herzustellen, wo mit Eishockey auf Spitzenlevel etwas zu tun hat. Ich meine, ZSC Lions, die tun sich jetzt auch den Pius Sutter leisten. Wo man zuerst gesagt hat, man hat kein Interesse daran, den von der GCK Lions aufzuholen, weil man nur einen Spieler will, wo länger dabei bleiben, als bis dann die NHL wieder anfängt. Also das ist ja nicht das Lausanner Phänomen, dass man Leute dazu holt.
Ja gut, aber dort ist man von einem anderen Datum ausgegangen. Also das muss man vielleicht schon noch festhalten, dass man in Zürich von einem anderen Datum ausgegangen ist, wenn es um die Wiederaufnahme vom Betrieb in der NHL ausgeht. Also man hat dann fest damit gerechnet, dass der Sutter Ende Oktober, Anfang November wieder in Übersee auftauchen wird. Das ist nicht passiert. Und dass der Sutter selber keine Lust hat, zum in der Nazi B spielen oder in der Swiss League, das hat man nicht das ist nicht aus Bösartigkeit der Swiss League gegenüber, sondern auch aus Eigeninteresse, weil er sich auf eine NHL-Saison vorbereitet. Und da ist er in der National League natürlich besser aufgehoben. Nein, es stimmt, wenn man die Investitionen macht, alles gut und recht, wenn man unterhalten will. Nur im Moment kann man ja niemanden unterhalten, zumindest nicht im eigenen Stadion, wo ja das Geschäftsmodell ist. Darum jetzt da ein bisschen sparen und halt mal auf die Zähne beißen und sagen, ja, wenn wir halt nicht erst sind, sind wir viert. Hauptsache, wir können jetzt einigermaßen durch die Krise durch und vermitteln auch noch den Eindruck, dass wir mit anderen Clubs, die es schwerer haben, irgendwo ein bisschen Solidaritätsgedanken haben. Aber das Plumpen, jetzt einfach weiter investieren und dann aber jammern, dass das Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert, da geht einfach die Rechnung nicht auf. Und es ist auch nicht wahnsinnig schlau, muss ich ehrlich sagen, wenn man gleichzeitig als Liga noch beim Bund vorspricht und einfacher zu Darlehen kommen will. Also, da muss man schon sagen, Ein Mensch, der sich das Geld verdienen muss jeden Tag und sich dann vielleicht das am Maul abspart, das ist ein bisschen übertrieben, dass er sich keine Saisonkarte leisten kann oder ein MySports-Abo, der versteht das wirklich nicht. Was machen jetzt die? Sie investieren weiter gleichzeitig, wenn sie den Betrieb unterbrechen. Also da kommt kein Mensch draus. Also, ich weiß auch nicht, wie gut der Club geführt ist mittlerweile. Und nach diesen diversen Besitzerwechsel weiß man gar nicht mehr richtig, Wer da zu sagen hat. Scheinbar ist das Svoboda, aber dann stellt man einen Menschen wie der Herr McTavish am Band, der manchmal ein bisschen verwirrten Eindruck macht und nicht gerade den von einem Visionär.
Ah, der Herr McTavish, ja. Das ist, ich habe ja irgendeinen Ort in meinem Herzen hat, irgendeinen Ort in meinem Herzen hat ein Plätzchen verdient. Wenn er so hinter seinen Spielern steht, an der Bande, über seine Brillen schaut und er sieht so aus, er runzelt dann immer noch so leicht die Stirn und man hat das Gefühl, er weiss eigentlich gar nicht, wo er genau ist und was er da macht und wie er in die ganze Chance reingerät, er ist so leicht verwirrt. Das ist sicher nur der äußere Eindruck und eigentlich ist der Mann hochkompetent und weiss genau, was er tut, aber grossartig. Schon nur wegen dem bin ich ihm HC Lausanne dankbar, dass er genau so ist, wie er ist. Unter der Bedingung, dass er tatsächlich in der Lage ist, seine Rechnungen zu zahlen dieses Jahr. Sonst nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Keine allzu grosse Kontroverse gibt es beim nächsten Thema eigentlich. Und zwar, wenn es um einen Schweizerischen Turnverband geht. Dort haben wir in der letzten Woche relativ viel lesen und hören und schauen. Mehrere Turnerinnen in der rhythmischen Gymnastik und im Kunstturnen haben über ziemlich schlimme Zustände berichtet. Es ist um ethisch sehr fragwürdiges Vorgehen von Trainern und Trainerinnen gegangen. Mobbing, Psychoterror, sehr, sehr, sehr schlimm. Man hat sich dann gefragt, okay, ist das wirklich in der Schweiz? Ist es? Und jetzt ist etwas passiert tatsächlich. Allerdings ist es sehr lang gegangen. Am Schluss hat sich sogar noch die Sportministerin eingeschaltet. Zu Recht. Soll sich die Politik in so Fall tatsächlich einmischen?
Ist das eine Frage?
Das ist eine Frage, die ich dir stelle. Eine Frage,
die mitgerichtet ist, ja. Die Antwort muss lauten, selbstverständlich soll sie sich in Sport einmischen. In diesen Fällen. Wie du sagst, wir sind in der Schweiz, wir sind nicht in der DDR zu Zeiten vom Staatsdoping und von den Ansprüchen, die quasi Sport hat müssen, die Botschaft von der Sozialdemokratie oder vom Kommunismus in die Welt rausträgen und zeigen, wie berühmt und besser dass man ist. Ich glaube, da haben wir schon Ansprüche an uns selber. Der Sport soll den Leuten dienen als Liebesertüchtigung, man soll Freude haben an Profisportlern, aber irgendwo gibt es eine Grenze. Also, dass man die jungen Frauen und die jungen Männer dort so behandelt, muss man sagen, wir sind da nicht so versessen drauf oder geißeln die Leute, wenn sie mal keine Medaille heimbringen. Nein, wir sind froh und erfreut und überrascht, wenn es mal eine Medaille gibt irgendwo oder wenn wir wieder mal ein Sondertalent haben wie Frau Streigruber oder wie die alle geheißen hat oder Luisa Kählin oder wie die
geheißen? Ariella Käslin, fast.
Käslin.
Luisa Kählin.
Mit diesen Bocksprüngen. Das ist doch schön, zu denen zuschauen, die Hasensprünge, aber jetzt muss irgendwo organisch wachsen. Also wenn man die muss mit der Geißel dazu treiben, sich da der Weltspitze zu nähern, dann überlassen wir das lieber den Nationen, wo das überhaupt niemand interessiert. Wo es dann einfach heisst, ja, wenn es auch nicht passt, dann gehen sie woanders hin. Oder? Ich glaube, das ist schon nicht der Auftrag vom Sport in der Schweiz. Irgendwo muss es eine Grenze haben. Und wenn die überschritten wird, dann muss Politik eingreifen. Mir wäre es lieber gewesen, sie wäre früher eingegriffen und hätte dort mit klareren Richtlinien und strengeren Vorschriften für eindeutige Verhältnisse geschafft, dass eben diese Leute, die muss man doch erkennen können. Und eben, das hat nichts mit auf die Zähnbeissen zu tun. Also irgendwo muss man sagen, was wollen wir bei uns in unserer Kultur? Folterkeller oder wenn wir quasi eher einen breiten Sport machen, wo dann halt mal mit diesen Talenten auch kann zum Erfolg führen.
Ja, das ist das Problem, das ich eigentlich habe mit dieser ganzen Geschichte. Oder? Also, wir sind uns völlig einig, dass Methoden wie die man jetzt davon gehört hat, in den letzten Monaten ja, nicht im Ansatz tolerierbar sind. Ich glaube, da wird niemand, der im 21. Jahrhundert angekommen ist, irgendetwas anderes behaupten. Es gibt keinen Grund dafür. Es gibt auch keinen Grund dafür, jetzt mit dem Schweizerischen Turnverband auch zu viel Mitleid zu haben, mindestens nicht mit dem Spitzensport Teil davon. Es gibt ja dann noch irgendwie 378'000 Mitglieder dort, wo von diesen 380'000, wo völlig unbescholten irgendwie irgendwelche Breitensportaktivitäten nachgehen. Also da gibt es ein paar Leute, die sich sehr, sehr missverhalten haben. Und vor allem gibt es Kontrollorgane, die komplett versagt haben. Also das ist ja dann wirklich eigentlich das Erschütternde daran, dass man über Jahre sich nicht in der Lage gesehen hat. Und dann stellt sich schon auch die Frage, warum, dass man nicht in der Lage war, die Sache zu kontrollieren und so einzufordern, dass man tatsächlich unter menschenwürdigen Bedingungen trainiert.
Absolut. Es ist ja nicht so, dass der Staat quasi das Diktat vorgibt und sagt, Medaillen um jeden Preis, das ist das Leistungsziel. Richtig, sondern der Staat hat eigentlich dort durch die Aufsichtspflicht, weil ja der Turnverband ist ja ein nationaler Verband, also muss ja der auch vom Staat irgendwo durch überwacht werden.
Genau, und dort habe ich dann das Problem. Man hat nämlich eigentlich sehr, sehr spät reagiert. Also der Schweizerische Turnverband ist ja zum Beispiel zu Gast in Macklingen oben, im Nationalen Leistungszentrum, ist dort eingemietet. Das Bundesamt für Sport hat vor rund einem Jahr hat man tatsächlich dann mal reagiert, hat der rhythmischen Gymnastin das Gastrecht entzogen, sie dann aber unter gewissen Bedingungen wieder zurückkommen, mit reduziertem Leistungsumfang, wenn man das so sagen will. Also sie sind dann mehr oder weniger einfach noch die Halle mieten und nicht mehr als das. Also keine Leistungsdiagnostik und medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Aber in dem Sinn dafür gesorgt, dass zum Beispiel die Trainerinnen verschwinden, die sich offensichtlich nicht an ganz grundsätzliche, grundlegende ethische Vorgaben halten. Da hat man bis jetzt nichts gemacht. Es musste öffentlich Druck kommen. Man hat sehr, sehr spät realisiert, was läuft. Und da muss in Zukunft mindestens irgendeine Kontrollfunktion oder irgendeine Aufsichtsfunktion geschaffen werden, die dann auch funktioniert, tatsächlich. Und nicht einfach nur auf dem Papier oder wie auch immer. Also im Turnverband hat es ja auch Anstrengungen gegeben, zum Beispiel irgendwelche Stellen zu schaffen, die offensichtlich bis jetzt nicht gelangt haben. Und da muss in Zukunft auch von Seiten vom Staat, also mindestens solange das in Macklingen stattfindet, und es geht da nicht nur ums Turnen, das soll für alle gleich gelten, die Anforderungen, muss von Seiten vom Staat tatsächlich etwas kommen. Also man hat auch eine Verantwortung, so sportlich gegenüber, gerade wenn sie minderjährig sind. Also bei den Gymnastinnen Absolut. Und Kunstturnerinnen sind wir bei irgendwie 12- bis 16-jährige Frauen zum Teil, oder? Also dort geht es ja, dann auch nicht, geht's dann wirklich um sehr existenzielle Sachen.
Ich frage mich auch, was das Ganze soll. Also ich bin selber auch Leistungssportler gewesen, habe nie begriffen, was das, die Philosophie vom Terror soll. Gut, ich bin auch enorm trainingsfaul gewesen, hätte mich schon antreiben müssen, aber das muss doch organisch wachsen. Wenn du mit Freude an die Sache gehst, dann geht doch der Athlet selber auch weiter, weil er merkt, ich löse Begeisterung aus, ich werde gefördert, es wird geschätzt, was ich mache. Aber es wird nicht droht oder quasi sogar, weiß ich was, körperlich eingegriffen. Das war jetzt da, glaube ich, nicht der Fall gewesen. Aber so die Schlauchmethode, die wirklich musst du bis an die Schmerzgrenze. Ich weiß nicht, es gibt schon Sportarten, wo man halt jemanden an die Schmerzgrenze gehen muss. Aber wenn das das einzige Stilmittel ist, wo man hat, dann verleidet einem doch irgendwann der Sport. Eben, wir sind in der Schweiz, ist man immer angewiesen, dass die Sportler Freude haben. Also die werden nicht Millionen verdienen, die werden andere Lebensziele haben. Also wenn es denen verleidet, nur weil die Trainer sich aufführen wie ein offener Herdöpfelsack, dann musst du doch irgendwann sagen, das bringt doch gar nichts. Das wollen wir auch nicht.
Ja, sind wir uns einig. Also besser machen in Zukunft, sonst weiss ich dann tatsächlich auch nicht weiter. Also jetzt hat man tatsächlich die Chance, jetzt hat man mit dem Abgang vom Geschäftsführer, wo jetzt Anna, ist gestern bekannt worden, Anna wird gehen auf Ende Jahr, tatsächlich die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Dass der bitter nötig ist, ist klar, aber jetzt muss man es auch durchziehen. Also ja, ich glaube, eine dritte Chance kann man dem Verband dann wirklich nicht geben. Reden wir über etwas Erfreulicheres, bitte.
Über Erfreuliches, genau. Apropos durchziehen, der Bryson DeChambeau, der geht bald nach August, oder ist schon dort, nämlich das Masters gespielt, eigentlich das jüngste von den vier Major-Turnieren im Golf, aber auch das berühmteste, auch weil es immer im gleichen Ort gespielt wird. Und der Bryson DeChambeau, der zieht so fest durch bei den Abschlägen, dass er mit einer Länge von im Training gemessen 365 Meter Flugdistanz, also der Ball landet dann auch noch und rollt noch ein bisschen, jetzt die ganze Branche vor erhebliche Probleme stellt. Man hat nämlich Angst, dass einem das Land ausgeht bei diesen weiten Abschlägen, dass die Golfplätze immer weiter verlängert werden müssen. Und in Augusta, wo es ja eh als Gralshüter vom raffinierten, vom präzisen, vom eleganten Sport da steht, ist man jetzt vorsichtig geworden und hat schon gesagt, das geht nicht, das entspricht nicht dem Geist vom Sport. Dabei macht ja der DeChambeau nichts anderes, als die Regeln auszunutzen. Und dass er sich halt selber in den Zustand versetzt hat mit 20 Kilo Muskelmasse zusätzlich und einer Tüftelei, dass er so weit schlägt.
Ja gut, also ich meine, die Regeln ausnutzen, ich finde, es gibt ja dann schon noch auch einen Geist von der Regeln tatsächlich, oder? Also es gibt das nackte Regelwerk. Und dann kann man sagen, okay, das ist aber dann irgendwie nicht so, steht dann nicht so drin und wir gehen da an Grenzen. Grundsätzlich, ja, dürfen wir das. Also, für das, da wird niemand juristisch gegen Herrn DeChambeau vorgehen. Gleichzeitig ist ja gerade Golf eigentlich auch eine von diesen Sportarten, wo man sich, ja, dann schon auch noch über ungeschriebene Regeln definiert, wo man sich irgendwie auch bewusst ist, dass man in einer Tradition steht, zum Beispiel. Ich würde sogar sagen, in Nordamerika noch mehr als in Europa. Paradoxerweise, obwohl es in Nordamerika eine deutlich zugänglichere Sportart ist, für die breite Massen eigentlich, ja, weniger elitär. Und Golf ist natürlich eigentlich schon der Sport, wo man auch mit Stil versucht, etwas rauszuholen, mit Stil versucht zu gewinnen, wo man versucht, raffiniert zu spielen. Du hast es vorhin selber gesagt, also irgendwie eine technische Überlegenheit. Man hat ja irgendwann einmal mit dem Gedanken gespielt, zum Beispiel bei gewissen Wettbewerben Frauen gegen Männer anzutreten lassen. Das wird dann irgendwann absurd, wenn es nur noch um körperliche Überlegenheit geht. Ja, das finde ich dann so mittellustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist faszinierend ist ja dann eigentlich schon, was die Profis in der Lage sind, aus den unmöglichsten Situationen anzubekommen, rohe Muskelkraft, ja, also für das kann ich irgendwie einen Holzhacker-Wettbewerb schauen. Das ist eine absolut ehrenwerte Sportart, wahrscheinlich verdient man nicht ganz so viel Geld damit, aber auf dem Golfplatz muss ich das nicht unbedingt haben. Also von dem her verstehe ich jeden, wo findet Herr DeChambeau, naja, soll vielleicht ein bisschen weniger Spinat essen und ein bisschen mehr an seiner Technik fühlen.
Ja, gut, ich muss sagen, optisch ist kein Genuss, außer man hat den Gewichthebertyp gern. Finde ich jetzt weniger sexy, muss ich ehrlich sagen. Ich habe im Golf auch gern, wenn die Bewegung einigermaßen geschmeidig und flüssig aussieht. Jetzt kann nicht jeder einen Schwung haben, wie früher der Freddy Couples, aber einigermaßen. Und beim DeChambeau sieht es natürlich schon aus. Das ist wie die Schlagautomaten, die es gibt, die es bastelt haben an den Universitäten, wo jeder Ball genau gleich treffen und irrsinnig weit, genau so schlägt er. Das hat Prinzip, das ist wissenschaftlich erwiesen auch, weniger Parameter, die verändert werden bei dem Schlag. Nur, er ist nicht einmal der weiteste auf der Tour. Es gibt in der Jahreswertung, ich glaube, zwei oder drei, die noch weiter abschlagen. Nur sind die nicht in der Lage, nachher aus diesen weiteren Schlägen das Gleiche zu machen. Man darf nicht vergessen, beim US Open hat er zu den 10 besten Putter gehört im Feld. Und eigentlich hat er das Turnier so gewonnen. Natürlich schlägt er weit. Das ist viel plakativer als die exakten Putts. Aber das Problem hat man früher schon gekannt. Tiger Woods 1997 in Augusta das Masters gewonnen. Hat es auch einen Aufschrei gegeben, weil der 20 Jahre zu weit war. Und ich erinnere früher, vor 100 Jahren, der Lloyd Mangrum, der seine Turnier jeweils mit einem Putt gewonnen hat. Also wenn der auf dem Grün war, ein Putt von überall eingelacht. Und da hat man auch gesagt, das sei doch langweilig, da könne ich einfach nur gut putten. Und da hat der Lloyd Mangrum gesagt, um was geht es da eigentlich? Geht es darum, wie viel oder wie? Es geht darum, mit wie vielen Schlägen bin ich im Abfluss mit dem Ball. Um das geht es. Und nicht, wie die Schläge aussehen. Darum, die Diskussion ist im Übrigen auch überflüssig, weil, sind wir ehrlich, wie hoch ist der Prozentsatz der Golfer, der das betrifft? Das ist im Promille-Bereich. Der Durchschnittsgolfer wird nie das Problem haben, dass er über den Platz rausschlägt oder zu weit ist, sondern im Gegenteil, der wäre froh, wenn man die Plätze verkürzen würde. Darum, für die paar Profis, die da weit schlägt, jetzt redet man von neuen Bällen, die man einführen muss, die dann fliegen wie Stein nachher, viel kürzer. Das will doch der Durchschnittsgolfer nicht kürzer schlagen. Das gibt eine Revolution, wenn das eingeführt wird. Darum, ich sage, der Deschambeau, der experimentiert ein bisschen rum, aber der gewinnt auch nicht jedes Turnier. Und wenn er nicht präzise ist am Schluss, dann hast du recht nicht.
Revolution ist ein gutes Stichwort. Die gibt es jetzt wahrscheinlich im Zürich Oberland. Weil in Hinwil, da ist man um eine absolute Attraktion umgebracht worden. Der Sauberrennstall wird nicht die neue Heimat von Mick Schumacher nächste Saison. Stattdessen fährt weiterhin der Herr Giovinazzi im Alpha Sauber durch Botanik. Da schlägt der ein oder andere wahrscheinlich die Hände über dem Kopf zusammen. Vor allem die, die nachher nicht aufräumen müssen, wenn er wieder irgendwo noch einmal links oder rechts in die Mauer reintatscht. Das haben wir eigentlich schon als fix verbucht. Was ist da schiefgelaufen?
Ich weiß es auch nicht, ich habe mich schon darauf gefreut, das wäre für den sauberen Rennstall auch ein unglaublicher PR-Gag gewesen und vielleicht genau darum hat man es nicht gemacht, weil das Diktat kommt aus Maranello, also die bestimmen, wer bei sauber fährt, also bei Alpha sauber fährt, wegen dem Antriebsstrang, oder? Man bezieht den Antriebsstrang dort, ist irgendwo durchverbandelt mit der Ferrari-Akademie und dann wird dann diktiert, mit wem man fahren muss. Aber dass man sich nicht wehrt gegen den Giovinazzi, der ja eigentlich wieder gewachst, der Bruchpilot, von Trümmerhaufen zu Trümmerhaufen eilt, das verstehe ich nicht. Also ich sehe noch nicht, dass der noch besser wird. Das ist immer ein Alter, wo man sagen muss, entweder hat er es gepackt oder nicht. Räikkönen kann ich sagen, der hätte eine wunderbare Rolle gehabt neben dem Schuhmacher, um quasi als Mentor den auch neben der Strecke ein bisschen betreuen. Aber ich glaube, man hat schlussendlich Angst gehabt von der deutschen Presse, nehme ich an. Man hat den Rennstall Haas aus Amerika, wo seine Kerne in England wahrscheinlich zusammenschraubt. Dort sind sie weiter weg von der deutschen Presse, die natürlich der Schuhmacher Junior wird bestürmen und belagern, wo es noch geht. Aber für das gibt es auch Methoden, um das mittlerweile zu verhindern. Darum wäre eigentlich von mir aus gesehen viel besser aufgehoben gewesen beim sauberen Rennstall. Und wäre für Alpha Sauber auch, wie gesagt, PR-Gag ist ein bisschen übertrieben, aber es wäre von der Ausstrahlung her natürlich ganz etwas Neues gewesen. Jetzt muss man sagen, die letzten zwei, drei Jahre waren wirklich mühsam gewesen für Alpha und für Sauber. Und jetzt geht es einfach so weiter. Ich hätte mir schon etwas Veränderung gewünscht.
Ja, definitiv. Und also ich meine, das Presseargument, also eben, der deutsche Journalist, der weiss mittlerweile auch, wo England ist. Also das zum einen und zum anderen. Also wenn das Gefühl ist, dass der Mick Schumacher mit grosser Aufmerksamkeit Probleme hat, dann darfst du ihn gar nicht fahren. Also seit er wahrscheinlich das erste Mal in einer Karte reingehockt ist, wo er kaum ans Lenkrad raufgekommen ist, hat man geschaut, oh, das ist im Schuhmacher sein Sohn, was macht er denn, und findet er echt den Rang und wie schnell ist er und überhaupt. Und, also es ist ja, sobald er nachher auch professionell unterwegs war, ist jede Runde von dem analysiert worden. Also wenn man jetzt Interviews von ihm sieht oder liest, das ist schon dermaßen professionell, also unangenehm professionell. Es kommt ja nichts von Substanz in so einem Interview rausbeinen. Also es ist wie so einer von diesen jungen Fußballern, die genau wissen nach ihrer Medienschulung, was sie dafür erzählen und was nicht. Also, dass jetzt der in Hinwil, weil dort irgendwie die deutschen Journalisten auf dem Landweg nachher ihm können aufluren, dort irgendwie in irgendeine Sinnkrise reingestürzt worden wäre. Ja, also da fehlt mir irgendwie dann schon auch Ich weiß nicht, das ist sehr, sehr eine einfache Argumentation. Am Schluss
ja,
weiss ich nicht, ob man von Seiten von selber einfach zu wenig gut verhandelt hat. Und, oder vielleicht auch selber den Zirkus nicht hat wollen. Also, ich finde, es ist sehr schade, sehr bedauerlich tatsächlich.
Sehr schade, ja. Also eben, die Argumentation stimmt vollkommen. Das ist ja lächerlich, der fährt seit Jahren fährt in internationalen Serien, wo er immer wieder interviewt wird und an die Öffentlichkeit tritt und das auch gewöhnt ist. Du siehst ja, wie du sagst, die Ausstrahlung, die er hat. Dem ist das nicht unangenehm, der regelt das ziemlich souverän. Und wenn man gemerkt hätte, früher mal, oh, der ist nicht für das geschaffen, dann hätte man wahrscheinlich verhindert, dass der Rennfahrer wird und Ziel hat, in die Formel 1 zu wählen. Weil das gilt für alle Rennfahrer dort. Die sind alle im Fokus und im Interesse der Medien. Das gehört einfach dazu. Man will sich ja auch vermarkten. Und eben, das Argument, dass die deutschen Reporter den jetzt England nicht auftreiben, ich glaube, das kann man sich schenken. Weil ja, ich muss da hinzufügen, ja. Mein Gegenüber hat leider eine Funktion auf seinem Computer, die ich nicht habe im Homeoffice bei dieser Videokonferenz. Ich kann nämlich den Hintergrund verändern. Das gelingt mir nicht. Und hat jetzt irgendwie gerade irgendwelche Wildpferde eingeblendet und ist jetzt gewechselt zu einer Kücheneinrichtung, glaube ich. Ja. Sehr amüsant, nachdem ich vorher musste, irgendwie eine halbe Stunde lang pinkfarbige Kassetten sind das gewesen, oder irgendwelche Kacheln anschauen. Also,
ich kann das nicht genau sagen, aber es ist auf jeden Fall sehr faszinierend. Es tut mir, du bist, glaube ich, der letzte Mensch im Homeoffice, der die Funktion noch nicht hat. Also ich weiß nicht genau, wie das passieren
konnte. Ja, tatsächlich fehlt der Menüpunkt. Wir haben es zusammen angeschaut. Der Menüpunkt fehlt da ohne bei diesen drei Pünktchen. Ich habe nur weich gezeichnet den Hintergrund aktivieren. Das ist fürchterlich.
Ja,
das ist muss ich reklamieren.
Das tut mir schon. Nein, es ist ja, also eigentlich bin ich ja der wahre Leidtragende, weil du, also ich schaue dich jetzt seit irgendwie 40 Minuten an und sehe einfach da deine Küche, / den Eingangsbereich von deiner Wohnung und muss sagen, ja, also da würde ich mir schon vielleicht mal ein Wildross oder ein Grizzlybär oder sonst irgendein,
Gott,
muss nicht ein Tier sein, auch eine Landschaft.
Ich bemühe mich darum, dass es bis nächste Woche korrigiert ist. Jetzt müssen wir aber schnell machen, wir nehmen zum Endspurt.
Unbedingt.
Endspurt.
Und den läuten wir so ein. Lucien Favre, wieder mal gegen Bayern verloren. Ist der Zapfen jetzt ab, muss er weg im nächsten Sommer?
Nein, natürlich nicht. Weiterhin Borussia Dortmund Trainer mit, wo am meisten raushalten. Ich weiss nicht, wer da, also der Punkt ist nicht, spricht ja für sich tatsächlich. Und man hat jetzt einfach das Pech, dass er in einer Ära muss spielen, wo die Bayern so unfassbar gut sind und tatsächlich unschlagbar sind. Ja, dann halt. New York Mets, deine New York Mets, Dino, haben einen neuen Besitzer, der Herr Cohen.
Ja.
Bist euphorisch, der hat Geld, der ist Milliardär.
Ja, das haben die vorher auch schon gehabt, das haben die alle. Ich glaube, man wird nicht Baseball-Besitzer in der MLB, wenn man nicht milliardenschwer ist. Das kostet ja auch ein bisschen Geld, ich weiß nicht, wie viel die dort einnehmen, tatsächlich. Aber das allein ist es nicht, nur die Hoffnung, die stirbt zuletzt, muss ich ehrlich sagen. Aber was wir mir angetan haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten, sind ist nicht viel. Muss ich sagen, es ist mehr Verdruss als etwas anderes. Und dann sind einmal die Amazing Mets gewesen, aber mittlerweile haben wir nicht mehr Versprechen. Die haben sich immer wieder als Luftschlössler entpuppt. Also ich glaube an den Fortschritt erst, wenn ich ihn auf dem Papier sehe. Mindestens bei den Mets. Unser Glücksbettim Fazliu, läuft jetzt für den Kosovo auf. Nimmt ja das Glück mit?
Ich gehe fest davon aus, oder? Also ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Lage ist, geschweige denn sich schon nur wagt, den Mann zu bremsen. Und ein cleverer Schachzug vom Kosovo, kann man sagen. Ich weiss nicht, aber heute, die spielen heute am Nachmittag ein Testspiel gegen Albanien. Kosovo gegen Albanien tönt nach einigermassen heissen Affischen. Keine Ahnung, ob er da schon zum Einsatz kommt. Aber ja, ich gehe fest davon aus, dass Glück künftig also nicht nur St. Galler ist, sondern eben auch im Kosovo daheim. Der John Rahm, wir kommen noch kurz zum Golf. Hat trainiert schon auf dem Mastersplatz in Augusta. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gesehen. Es ist unbedingt googlen und einen Wahnsinnsschlag angelegt im Training. Übers Wasser geschlagen, dreimal aufgetitscht und dann direkt ins Loch, Hole in One. Den muss er im Turnier auch bringen, oder?
Auf den wird er im Turnier verzichten, schätze ich jetzt mal. Das ist ein Kunstschlag. Es sieht zwar so aus, als ob... Oder man könnte auf die Idee kommen, wenn man Golf nicht verfolgt, dass das ein Zufall war, ein Glücksfall. Es gibt tatsächlich eigene Wettbewerbe für diese Schifferschläge, wenn man denen so sagen will, wo die Profis erstaunlicherweise die Bälle über das Wasser mit aufsetzen, irgendwo in ein Loch hineinbringen. Und man darf nicht auf die Idee kommen, dass das quasi ein Fehlschlag war. Dass der, also so schlecht ist kein Profi, dass er den Ball nicht in die Luft bringt, sondern unten aufs Wasser. Aber ob das ist ja eins, ich weiß nicht, am 16. Loch war, ich weiß es nicht mehr genau. Oder auf einem Par-3-Kurs irgendwo. Es gibt in Augusta berühmte Par-3-Löcher, zum Beispiel das 12, wo man froh ist, wenn man nicht ins Wasser schlägt. Das 16, wo man ab und zu mal das Hole-in-One sieht. Und wenn er das wiederholen kann, dann hat er eine gute Chance, dass er mindestens vorne dabei ist. Und jetzt machen wir zum Abschluss noch, und damit schließt sich der Kreis in dieser wunderbaren, inspirierten, fantasievollen und sehr kontroversen Sendung, nämlich mit dem Tipp Schweiz gegen Spanien. Und ich sage dir, yeah, Tippen auf ein 1-1, ein Hausfrauentipp.
Ja, aber der Hausfrauentipp, wie er im Buch steht, und ich weiss gar nicht, warum die Hausfrau so einen schlechten Ruf hat.
Weiss ich auch nicht.
Ja, das finde ich unfair. Nein, also jetzt habe ich vorhin erklärt, dass wir tatsächlich näher sind an der Weltklasse als noch vor 2 Jahren. Wir sind näher als vor 10 Jahren, wo wir die Spanier 1-0 geschlagen haben. Also gibt es ein 2-0 daheim in Basel gegen Spanien, und dann haben wir alle Chancen, am nächsten Dienstag gegen die Ukraine den Abstieg zu verhindern. Mehr noch, dann haben wir je nachdem, wie das Spiel parallel zwischen Deutschland und der Ukraine läuft, die Möglichkeit sogar noch nach vorne etwas auszurichten in dieser Gruppe, dann stopfen wir auch denen ein Mau, die behaupten, das sei nichts mit Weltklasse, mit der Schweizer Nazi. Shakiri Doppelpack. So läuft's.
Freuen wir uns drauf.
Ja, zu Recht. Abonnieren dürfen wir uns, Spotify, Apple Podcasts, ich glaube Soundcloud auch immer noch. Der grosse Vorteil ist, sobald Jenny unsere geschätzte Produzentin geschnitten hat, was wir hier zusammen fabrizieren, dann ist es bei euch auf dem Gerät. Sonst müssen wir warten, bis es die Kollegen online stellen. Das kann manchmal ein bisschen dauern. Und wenn das nicht reicht als Argument dafür, dann weiss ich auch nicht. Gute Woche.
Gute Woche, Herr Liberant.